Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Tag in Deutschlandfunk Kultur mit Ralf Füchs, Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne. Das ist ein sogenannter Think Tank. Und dort hat man Gegneranalyse betrieben. Man hat untersucht, wie sich antiliberales Denken von Weimar bis heute entwickelt und welchen Einfluss dieses Denken hat auf die aktuellen rechten Kräfte. Da tauchen einige Namen auf, die man erwartet. Komponist Richard Wagner beispielsweise. Da tauchen aber auch Namen auf, die eher überraschen, wie der von Tierforscher Konrad Lorenz. Und bei dem denkt man eher an graue Gänse als an rechte Wölfe, oder?
Ja, Konrad Lorenz ist wirklich eine interessante Figur. Der war ja in den 50er, 60er Jahren extrem populär als Zoologe, Biologe. Und niemand hat darüber gesprochen und fast niemand weiß, dass er ein, ich würde sagen, glühender Nationalsozialist, ein wirklich überzeugter Nationalsozialist war, der eine sozialdarwinistische Weltanschauung vertrat, also den Kampf ums Dasein. Ja, er hat zum Beispiel die Moderne mit ihrem Sozialstaat beschrieben als die Verhausschweinung des Menschen. Das ist ein Begriff, den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
Also, aber Schweine sind so kluge und so soziale Tiere.
Aber mit der Verhausschweinung meinte er, dass damit der Überlebensinstinkt, der Kampfwille, das Kriegerische, ja, dass das abgetötet wird durch diesen fürsorglichen Sozialstaat. Er hat das als eine Form der Degeneration beschrieben. Und das ist sehr typisch für weite Teile dieser ultrarechten Weltanschauung, den man mit dem Begriff konservative Revolution zusammenfassen kann. Da gibt es immer dieses sozialdarwinistische und biologistische Element und das wird von Konrad Lorenz wie kaum von einem anderen repräsentiert.
Wo sehen Sie denn Einflüsse von Lorenz bis heute?
Ich denke schon, dass wir wieder in einer Phase sind, in der dieser aggressive Nationalismus zunimmt. Und der geht ja davon aus, dass es tatsächlich einen Kampf ums Dasein zwischen den Völkern global gibt. Ja, bis der große Kampf zwischen den Kulturen, zwischen dem europäischen Abendland, um das zu zitieren, und dem Islam und sagen den USA und China. Und man findet in vielen anderen ideologischen Sektoren auch eine Wiederkehr von Ideen aus den 20er Jahren. Also Carl Schmitt zum Beispiel, der versuchte, Demokratie und Liberalismus voneinander zu trennen. Ja, Liberalismus, also Parlamentarismus und kulturelle Vielfalt und gleiche Rechte für alle, das war für ihn ein Abweg. Ja, und er ging sogar so weit, dass er sagte, Faschismus und Kommunismus können durchaus demokratisch sein, weil Demokratie, das ist die Einheit von Volk und Führung. Und heute haben wir es wieder mit dem Begriff der illiberalen Demokratie zu tun. Viktor Orban und andere haben das aufgegriffen. Also es geht immer gegen den Liberalismus als den Hauptgegner.
Sigrid Hunke, das ist die einzige Frau, die namentlich in einer Kapitelüberschrift auftaucht, die Religionswissenschaftlerin. Und dieses Kapitel beschäftigt sich aber eben nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen antiliberalen Vordenkerinnen. Erkenne ich da nur ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen oder gibt es das tatsächlich?
Das war ja tatsächlich so, wenn man die Reihe der Vordenker der konservativen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts Revue passieren lässt, das waren fast ausschließlich Männer. Ja, also Spengler, Jünger, Carl Schmitt, Heidegger, Müller van den Broek, der Erfinder des Begriffs das Dritte Reich, das auch die Formel geprägt hat, am Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Das war eine sehr männerdominierte Veranstaltung.
Aber das heißt ja nicht, dass Frauen nicht so gedacht haben. Sie sind nur nicht so öffentlich präsent gewesen.
Nein, man weiß, dass Hitler hatte eine enorme Anhängerschaft unter den Frauen, die ihn verehrt haben. Sie waren nur nicht diejenigen, die als Ideenproduzenten im Vordergrund standen.
Jetzt ist eine solche Analyse sicher wertvoll. In meinen Augen aber noch wertvoller wäre eine praktische Handlungsempfehlung gegen rechts.
Ja, erstmal geht es darum, die Argumentationsmuster zu erkennen, die sich immer wieder holen, ja, sagen über die Jahrzehnte hinweg. Die heutige neue Rechte, also AfD oder Identitäre Bewegung, ist gedanklich alles andere als originell. Das ist ein Recycling, sagen dieser alten Geschichten. Und sich stärker zu wappnen für diese Auseinandersetzung, indem man ein bisschen Lehren aus der Geschichte versucht zu ziehen. Aber natürlich geht es gleichzeitig um praktisch politische Antworten, etwa Sicherheit im Wandel zu produzieren für diejenigen, die sich durch diese Gleichzeitigkeit dramatischer Veränderungen, Globalisierung und digitale Revolution und globale Migration verunsichert fühlen. Auf die muss man Antworten finden, die sie eben unterscheiden von diesem Rückzug in die Nation, in die Volksgemeinschaft, in die Homogenität, was diese alten, neuen Gedanken so sind.
Welchen Einfluss hat rechts auch auf die Demonstrations- und Protestkultur? Wie sehr leiden beispielsweise die Leute, die heute zum 500. Mal in 10 Jahren gegen Stuttgart 21 auf die Straße gehen?
Ja, der Wutbürger ist schon eine Figur, sozusagen das gefundenes Fressen für Populismus von links und von rechts. Ich würde übrigens unterscheiden zwischen einer demokratischen Rechten, auch wenn sie einem nicht gefällt, also nationalkonservative Positionen, und tatsächlich antidemokratischen, ultrarechten oder rechtsextremen.
Wobei auch da die Grenzen verschwimmen.
Ja, natürlich. Und die neue Rechte, also die Radikalen, versuchen ja gerade in das konservative Bürgertum vorzustoßen. Das ist ihr großes Ziel, weil sie sich damit Mehrheitsfähigkeit versprechen.